Willkommen im Business mit Pferd Podcast. Ich bin Gina, dein Business Coach für die Pferdewelt und ich zeige dir, wie du ein profitables und erfüllendes Pferdebusiness aufbaust, was dich nicht mit Haut und Haaren verschlingt, sondern dir ermöglicht, deinen Job, deine Berufung rund ums Pferd zu genießen und eben profitabel zu gestalten.
Hallihallo und willkommen zurück im Business mit Pferd Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, weil ich habe die liebe Conny Röhm zu Gast und zwar zum zweiten Mal im Podcast. Wir haben uns schon länger nicht gehört, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir ein bisschen schnacken. Wir haben noch kein konkretes Thema. Ihr werdet es dann am Titel erkennen, wo wir gelandet sind. Wir haben uns gedacht, wir schnacken einfach ein bisschen über die Entwicklung der Pferdewelt, der Pferdewirtschaft, über Business und was uns sonst noch entgegenkommt. Conny, schön, dass du da bist.
Hallo.
Vorstellen werde ich dich nicht müssen. Das denke ich, wissen alle, wer du bist. Conny Röhm, die Pferdefütterungsexpertin, Pferdegesundheitsexpertin schlechthin. Wer sie nicht kennt, weiß ich nicht, wie ihr auf diesen Podcast überhaupt gekommen seid. Verlinke ich euch nochmal mit drunter. Conny, du bist so lange eine Koryphäe, eine Expertin. Ich habe mal geguckt, ich bin, glaube ich, seit 2016 Conny Röhm-Fan mit dem ersten Pferdebusiness, was ich gestartet habe, habe ich deine Bücher, die es damals gab, inhaliert und Kurse bei dir gemacht. Und wir haben uns ja schon ein paar Mal gesehen, gehört, getroffen. Du bist so die Definition einer Expertin in der Pferdewelt. Und ich habe mir gedacht, ich lasse dich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie viel Arbeit das wirklich war, wie viel da im Hintergrund dazugehört, weil ich glaube, das unterschätzen ganz viele Pferdeprofis, was da tatsächlich an Arbeit reinfließt, um sich einen solch tollen Ruf zu erarbeiten.
Oha, das ist eine Menge Lorbeere.
Lorbeere vorab, ja, aber ich glaube, die Zuhörer werden nicken. Erzähl doch aber mal vielleicht aus Business-Perspektive, was hast du über die Jahre gemacht, um dir diesen Expertenstatus zu erarbeiten?
Also tatsächlich habe ich ja einen sehr, sehr unruhigen Lebenslauf und habe irgendwann mal vernünftige Berufe gelernt, bevor ich studiert habe. Und daraus entstehend habe ich irgendwann studiert und zwar Agrarwirtschaft und BWL. Dann habe ich Pferdewirtschaft studiert und hinterher dann Pferdewissenschaften, weil der Trend geht ja bekanntlich zum Zweitstudium. Nein, ich hatte die Möglichkeiten und habe halt eine Menge gelernt. Und tatsächlich, als ich fertig studiert war, das ist sehr viele Jahre her, 15, ja, nee, länger schon. Also mehr als 15 Jahre, ich muss ehrlich gesagt, ich weiß es gerade gar nicht. Also mehr als 15 Jahre ist das her. Dann habe ich mir überlegt, während des Studiums schon, okay, was mache ich denn damit? Und jetzt hatte ich natürlich Ideen und vor allem auch Dinge, die mich im Studium so extrem, extrem gepickt haben. Also die Ernährung steht da ganz vorne weg und Ernährung war was da, ich hatte ganz tolle Professoren und da bin ich dann so rein gerutscht und fand das mega und unglaublich spannend und hab dann, das war auch so mein Fach, das muss ich ehrlich sagen, und hab dann aus meinem Studium heraus angefangen schon zu arbeiten, weil dadurch, dass mich das so interessiert hat, sind dann natürlich auch Leute darauf aufmerksam geworden und dann kamen die so um die Ecke geschwänzelt, Conny, ich habe da mal eine Frage, und da ist nichts gegen einzuwenden, und natürlich kamen die deswegen mit dieser Frage, weil sie die Antwort darauf nirgendwo finden konnten. Und das war natürlich zu einer Zeit, da war das Internet noch nicht so wie heute. Da gab es noch Pferdeforen. Da gibt es jetzt nicht mehr so viele. Da gab es noch Pferdeforen und da gab es auch noch ich weiß nicht, der eine oder andere mag sich erinnern, so Mailinglisten. Ja, so ganz abgefahrenes Zeug. Das waren so Mailinglisten, die dann so wild herumgeschickt wurden, quasi der Vorgänger des Forums. Mhm. Naja, und die Ernährung hat mich ja schlussendlich nie wieder losgelassen. Dann war ich an der Uni Dozent für BWL und eben auch für Pferdeernährung. Mhm. Aber die Uni war mir zu eng. Und das war mir zu wenig. Und ich mag Menschen unglaublich gern. Und ich arbeite auch gern mit Menschen und ich finde Menschen wahnsinnig faszinierend. Ich mag auch Pferde wahnsinnig gern, die finde ich auch faszinierend. Aber tatsächlich hat Ernährung oder Ernährungsberatung einfach unglaublich viel mit Menschen zu tun. Und natürlich auch mit Pferden und mit sehr viel Wissenschaft. Und ich mag Wissenschaft und ich mag es zu lehren. Ich mag es auch gerne, weil das Wissen, was ich ja habe, das ist ja nicht meins. Das habe ich mir nur geliehen. Und also Wissen gehört nie jemandem. Das ist nichts, wo man sagt, das ist alles meins und ihr dürft das alles nicht wissen. Sondern es ist ja eigentlich eher die Aufgabe von jedem, der lehren möchte und oder auch jedem, der berät, in irgendeiner Weise das, was er hat, an anderen zu geben. und andere dadurch besser zu machen. Und das ist ja auch die Endkonsequenz jeder Form des Lehrens, des Beratens, das, was man hat, anderen Menschen ja zu geben. Ja.
Darf ich da direkt mal reingrätschen? Mhm. Das ist so wichtig, liebe Zuhörer, bitte mal 3 Ausrufezeichen dran machen. Das hatten wir auch gerade im Meeting mit den Kompaktis, dass wir darüber gesprochen haben, wie viel meines Wissens darf ich dann rausgeben? Und ich sage auch immer, alles. Weil es ist eh nicht deins. Du hast nichts, was nicht schon irgendwer anders in den meisten Fällen irgendwie ausprobiert hat. Und die wenigsten erfinden das Rad neu. Woher kommt dann immer diese Angst, das Wissen zu teilen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass diese Angst und auch diese Form des Nein, das dürft ihr alles nicht wissen, das ist alles meins, das ist immer so eine ganz tiefe eigene Unsicherheit dahinter. Mhm. Und wir sehen das ja auch bei im gesamten Business, auch in anderen Branchen, das Pferdebusiness jetzt nicht ausgenommen oder nicht das Einzige, wo das Problem besteht, dass immer dann, wenn wir auf jemanden treffen, der so agiert, dass wir eigentlich schon wissen, dass es bei dem halt nicht so schön läuft und nicht so gut. Weil das ist halt etwas, also diese Angst und Unsicherheit, diese, ich sag mal, auch betriebswirtschaftliche Angst oder wirtschaftliche Probleme, die lassen Menschen schon mal so unsicher werden. Ja. Und natürlich ist das ja auch ein Entwicklungsprozess und das ist sicherlich auch was ich auch lernen musste vor vielen Jahren, dass man da auch ganz entspannt bleiben kann. Und generell bin ich bei vielen Dingen sehr entspannt. Und gerade im Ernährungsbereich kommt ja jeden Tag irgendjemand um die Ecke gesprungen und hat wieder die Neuigkeit und das Allheilmittel und überhaupt alle anderen sind schlecht und nur ich habe das einzig Wahre. Die sehe ich jeden Tag seit über 15 Jahren. Und das ist auch, wie gesagt, bei mir ein Lernprozess gewesen, das einfach laufen zu lassen und zu sagen, naja, wir gucken jetzt erstmal, was hast du denn da? Was ist es denn? Ist es wirklich so gut? Ja, dann freue ich mich natürlich. Oder ist es auch wieder eigentlich eher eine Luftnummer und jemand versucht mit Biegen und Brechen, sich vielleicht einen Namen zu erarbeiten oder sich überhaupt zu halten, sich irgendwie über Wasser zu halten, auch finanziell. Ja. Ne, weil da ist auch mal ganz viel Angst drin, wenn so Aggressivität und sowas um die Ecke kommt, ist da immer sehr viel Unwissen und Angst gleichzeitig mit einer vielleicht nicht ganz so angenehmen wirtschaftlichen Situation gepaart. Mhm. Ja, und dann, es braucht einfach ein bisschen Erfahrung auch, um das sich wirklich anzugucken und zu schauen, naja, ist es wirklich so schlimm? Und wenn man die Menschen dann persönlich kennenlernt, dann sind die meistens gar nicht so schlimm, wie die sich ganz häufig heute auf Social Media darstellen und sind dann manchmal auch gerade die besonders aggressiv auftreten. Das gilt für alle Branchen. Die sind zu Hause ganz häufig eher, ja, nicht so selbstsicher, sagen wir es nett.
Ja. Andersrum, wenn jetzt hier welche zuhören, die sich ertappt fühlen und sagen, boah, ich bin da auch immer noch ganz unsicher und ich weiß immer nicht, wie viel ich teilen soll. Das kommt ja ganz gut zur ersten Frage, nämlich mit der Expertise und mit deinem Expertenstatus. Den hast du ja mit Sicherheit auch nicht aufgebaut, indem du nichts erzählt hast, sondern im Gegenteil, indem du ganz viel Wissen in relativ günstige, sage ich jetzt mal, Bücher packst und eben ne, Webinare gibst, viel vor Ort bist, auf der Messe stehst und da mit Rat und Tat zur Seite stehst. Wie viel dieses Teilens von Wissen hat dazu beigetragen, dass du diesen Expertenstatus hast?
Ja, tatsächlich, also mit diesem Teilen auf Messen, in Kursen und so weiter lerne ich jedes Mal. Jedes Mal, wenn einer meiner Teilnehmer, die ich alle extrem gut finde, wenn die den Schnabel aufsperren und sagen, mein Pferd hat, und dann kommt eine Frage, lerne ich am meisten von dieser Frage. Mhm. Tatsächlich sind diese Fragen für mich so unglaublich wertvoll. Deswegen sage ich immer in jedem Kurs, es gibt keine blöden Fragen. Die dümmste Frage ist, die ihr nicht stellt. Und es kann sein, dass ich sie nicht beantworten kann. Ja, das heißt, all diese Fragen, die man mir jetzt gestellt hat in so vielen Jahren, die nehme ich mit nach Hause und denke mir so, also gerade die ich nicht beantworten konnte, interessantes Thema, da muss ich mich mal reinlesen. Ein Drittel meiner Zeit geht seit Jahren dafür drauf, dass ich Dinge lese, wissenschaftliche Texte lese, viele davon, nicht nur über Pferde, sondern auch über andere Spezies, über Zusammenhänge, die jetzt nicht so direkt was mit meiner Profession zu tun haben, einfach um eine Idee zu bekommen, okay, das ist ein graues Feld, da kenne ich mich nicht gut drin aus, da muss ich was drüber lernen. Und das ist ein Drittel. Das heißt, wenn ein Tag oder wenn eine Woche 40 Stunden hat, ein Drittel dieser 40 Stunden mache ich das. Und mal mehr, mal weniger intensiv natürlich, aber gerade so nach Messen, nach Kursen, nach Veranstaltungen, das ist für mich wahnsinnig wertvoll. und ich höre sehr genau hin. Mhm. Ich gucke mir die Leute auch sehr genau an und das im Positiven. Also ich bin, wie gesagt, ich mag Menschen unglaublich gern und Pferdemenschen sind ja alle ein bisschen schräg. Ich nehme mich da nicht aus. Ich meine, ich habe ja Pferde und ich habe auch ein Halbpferd. Also da hat es für ein richtiges nicht gereicht. Und tatsächlich bin ich da auch, ich finde die Vielfalt einfach so faszinierend. Also die Vielfalt von uns Menschen, die ist so unfassbar spannend, ja, dass ich halt auch immer gerne was über die Leute erfahre und wie denken die. Und selbst wenn die mir nicht gefallen, man kann ja auch nicht jeden mögen. Also ich treffe auch hin und wieder mal Menschen, wo ich denke, oh, ui, das war aber jetzt anstrengend, alter Schwede. Ja, das sehr herausfordernd, ja, das Gespräch. Ne? Und dann wiederum habe ich da ja doch was wieder von gelernt. Ja. Ne? Und das ist auch so eine, ich weiß nicht, ob ich das als Lebenseinstellung bezeichnen würde, das, ach nee. Aber es ist eine Grundeinstellung, die ich generell gegenüber Menschen habe, dass sie erstmal alle nett sind und alle was Spannendes beizutragen haben.
Ja, das ist ähnlich zu dem, was ich gerne mal wieder, weiß nicht, ob das hier irgendjemand schon mal gehört hat, aber Kundenanalyse, 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 Freunde. Das ist gelebte Kundenanalyse, nämlich zuzuhören, was tatsächlich gefragt wird. Und zwar nicht nur, was in Worten geäußert wird, sondern was vielleicht derjenige sich dabei denkt, nachzufragen, hinzuhören. Es hilft wahnsinnig weiter. Jetzt haben wir ja mittlerweile in der, nicht nur in der Pferdewelt, sondern generell, es ist ja so, dass wir keinen, also es gibt ja nichts, was man nicht findet. Ja, es gibt Sachen, da findet man weniger, aber es gibt ja eigentlich nichts, was man nicht irgendwo findet. Das heißt, das, was vielleicht vor, ich weiß nicht, 10 Jahren noch so war, dass man schon irgendwie mit einem Experten sich auch exklusives, ich sag's in Anführungszeichen, Wissen eingekauft hat, das nimmt ja immer weiter ab. Nochmal auf das Thema Expertenstatus und Wissen teilen. Würdest du mitgehen, wenn ich sage, es ist heute wichtiger als je zuvor, sich zu überlegen, ob man als Experte Wissen vermittelt oder Lösungen bietet und tatsächlich so weit zu gehen, nicht mehr das Wissen an sich zu verkaufen, auch zum Beispiel in Form von Online-Kursen, sondern Umsetzungsunterstützung.
Oh, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, in beidem steckt sehr viel Wahrheit. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass natürlich sehr viel Informationen heute frei verfügbar sind. Aber wir haben es eben auch mit einer Gesellschaft zu tun, die sich verändert, die es immer schwieriger findet, komplexe Sachverhalte von A bis Z wirklich mal durchzuarbeiten.
Ja.
Und die halt so Wissensfetzen konsumiert und nicht studiert. Und dieses Wissensfetzen konsumieren macht Tür und Tor auf für, ich sag mal, Endzeitpropheten und Wundermittel. Auf der anderen Seite haben wir einen Markt oder auch eine Situation in der Pferdewissenschaft, die permanent in Bewegung ist. Das heißt, wir sind weit, weit weg vom allumfassenden Wissen, sondern es gibt ganz viele Grauzonen noch. Wir haben sehr viele offene Fragen, was Pferdeernährung, was Pferdeverdauung angeht, was allgemein Gesundheit angeht. Und das ist natürlich ein Segment, was dadurch, dass es sich ständig bewegt, eben auch permanent studiert oder zumindest beobachtet und erlernt werden muss. Ne? Deswegen muss ich auch bis heute so viel Neues immer wieder lernen, weil es einfach so viel Neues gibt. Und das kann natürlich der normale Pferdebesitzer gar nicht leisten. Das sollte er auch nicht versuchen. Ich bin immer vorsichtig damit Lösungen zu präsentieren, wenn das große Ganze nicht verstanden wird. Mhm. Und ich versuche immer meinen Kunden in den Kursen, in den Online-Kursen, in den Videokursen, in Live-Kursen, in der Beratung, zu vermitteln, was die Grundpfeiler sind, also die Grundpfeiler, um ein Gesamtsystem am Laufen zu halten, also Gesamtsystem jetzt Gesundheit Pferd, um dieses Gesamtsystem erstmal zu garantieren und dann, also das ist die Pflicht und die Kür kommt danach. Das heißt, dass wir erstmal gucken, dass das, was wirklich notwendig ist, auch verstanden wird. Mhm. Ne? Das ist eben ganz einfach erklärt. Wenn ich einem Kunden jetzt sage, du, dein Pferd braucht jetzt 7 Kilo Heu und 2 Kilo Hafer und ein Becherle hiervon aus diesem ominösen Eimer, dann habe ich natürlich Kunden, die finden das toll und die machen das, aber die verstehen nicht, warum. Und wenn sich irgendwas verändert, der Hafer verändert sich, das Heu verändert sich, der ominöse Eimer verändert sich, sehen sie das gar nicht. Und sie verstehen auch nicht, warum man darauf achten sollte. Mhm. Und das ist etwas, also das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, ja, ne? Aber das ist was, wo ich einfach mich auch weigere, so, also egal was ich tue, so einfache Quickfixes rauszuhauen.
Verstehe ich. Ne?
Weil das so, so schwierig ist, ne? Weil das ist einfach, das ist zu kurz gesprungen und das kann volle Kanone in die Hose gehen. Die Zeche zahlt dann das Pferd. Und da sind wir nämlich dann beim Tierwohl. Wie stark vereinfachen kann ich das? Fraglos müssen wir uns, dadurch, dass die Gesellschaft sich verändert, durch Social Media Konsum, durch Veränderungen generell in unserer Gesellschaft natürlich überlegen, wie kriege ich vernünftig und spannend wissenschaftlichen Kontext an Pferdebesitzer vermittelt.
Sehr spannend. Ja. Ich formuliere das nochmal anders. Ich gehe total mit. Ich finde nur eben, dass es ganz schwierig ist, Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit, auf diese Wissensvermittlung allein zu haben. Also das, was ich häufig sehe bei den Pferdeprofis, ist, dass versucht wird, mit Wissensvermittlung allein Geld zu verdienen und dann werden Themen nicht sexy aufbereitet. Okay, das ist ein Marketingthema. Es wird aber auch dem Kunden nicht gesagt, was er damit machen kann. Also wie hilft mir das weiter? Und immer wieder höre ich von Pferdeprofis, die sagen, ich wollte eigentlich an der Basis aufklärende Arbeit machen und Wissen vermitteln und dies, dass die damit absolut, absolut nicht erfolgreich sind, im Gegenteil, dass sie vor allen Dingen dann sehr viel Arbeit in Kursformate stecken, die eigentlich keiner braucht, weil man sich das hätte ergoogeln können. Dass das natürlich im Kontext Profi-Ausbildung, also ne, wer natürlich wissenschaftlich arbeitet, noch tiefer reingeht, da brauchen wir nicht drüber reden, dass es immer wieder neue Studien gibt zu verschiedensten Themen und Bildern, absolut. Nur wie viel davon braucht wirklich der Pferdebesitzer? Wie viel kann der Pferdebesitzer davon tatsächlich verstehen und leisten, auch sich anzueignen? Und wie sehr müssen Pferdeprofis eben überlegen, hey, wie viel Wissen vermittle ich und wie viel praktisch Umsetzbares gebe ich denn mit? Weil was ich zum Beispiel aus deinen Workshops immer mitgenommen habe, war, dass bei aller wissenschaftlicher Betrachtung du da pragmatisch rangehst und sagst, so, was heißt denn das jetzt in der Praxis und was machen wir denn jetzt damit?
Ja, und dieses, also der Pragmatismus ist sicherlich was ganz, ganz wichtig ist, was sich auch durch meine Arbeit immer zieht, weil am Ende des Tages hilft natürlich jeglicher wissenschaftliche Shishi gar nichts, wenn das nicht applizierbar ist oder wenn die Leute es nicht verstehen. Und dann wiederum, ja, es muss halt auch durchführbar sein, ne? Und da hast du ganz recht, das ist elementar, dass es also eine praktische Applikation für etwas gibt. Und dann wiederum, und das ist eben auch was, wo in meiner Branche halt ganz häufig dran gescheitert wird, wenn wir halt auch in der Beratung zum Beispiel praktische Applikationen dann sehen, aber die ist so umfangreich, dass das überhaupt keinen Sinn macht oder die ist so teuer, dass sich das de facto am Ende keiner leisten kann. Ja, wo dann mit, keine Ahnung, 12, 15, 20 Einzelkomponenten gearbeitet wird oder wo einfach auch dann, wenn es halt nicht reagiert wird, wenn es halt nicht richtig läuft oder wenn man halt irgendwas versucht hat und das Pferd sieht nach 3, 6 Monaten nicht gut aus und man hat als Berater keine Lösung, da ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig dann. Ja. Das sind alles, weil es ist halt ein sehr, sehr komplexes Thema. Aber tatsächlich muss bei allen Formaten, egal was, auch ob das jetzt ein Profi-Trainer ist oder ob das jetzt jemand ist wie ich, es muss natürlich auch irgendwo am Ende des Tages eine praktische Applikation geben, sonst sterben wir alle in Schönheit.
Ja, genau.
Sind aber noch keinen Schritt geritten.
Du hattest gerade angeschnitten, ne, das Thema, die Menschen arbeiten sich nicht mehr tief in Sachen ein, es wird nur oberflächlich geguckt. Wir hatten gerade ein ähnliches Thema bei uns im Podcast, ne, Thema Kurzzeit-Content und Langzeit-Content oder Langzeit auch Mehrwert den Kunden gegenüber. Wie siehst du diese Entwicklung und was sollten Profis dahingehend beachten?
Tja, also wir werden die Entwicklung nicht aufhalten können. Ne, das wäre sehr, sehr naiv, wenn wir sagen, nein, und die Menschen müssen wieder lernen, komplexe Texte zu lesen und sich die Zeit zu nehmen. Das Problem ist, wir sehen hin und wieder auch komplexe Texte und die sind so unfassbar langweilig, dass ich verstehen kann, warum die Leute die nicht lesen wollen. Ja. Tatsächlich ist es in unserer Gesellschaft nun mal so, dass wir sehr, sehr vielen Reizen ausgesetzt sind. Durch Social-Media-Konsum, durch Arbeit am PC, durch Medien, durch alles Mögliche. Und wir natürlich generell in einen Zustand oder viele Menschen in einen Zustand der kognitiven Überreizung übergehen. Und zwar dauerhafte kognitive Überreizung, weswegen wir auch gerade im Pferdebereich häufig diese Ohnmachtsgefühle sehen und diesen Pferdeburnout und diese Verzweiflung, dass sie Dinge nicht umsetzen können, weil das Gehirn sie gar nicht mehr wirklich verarbeiten kann. Und da ist es sicherlich von uns Profis oder für uns Profis wichtig, dass wir lernen, auf die Bremse zu treten, unsere Kunden auch komplett rauszunehmen, im Zweifelsfall. Das gelingt aber online nicht. Das ist also tatsächlich, wenn wir vernünftig, wirklich tiefgreifend Informationen vermitteln wollen, müssen wir das live tun, wo einfach keine wirklichen Störungen von außen sind, dass das Gehirn sich wirklich auch konzentrieren kann, dass die Menschen das wieder lernen können. Und dann haben wir auch diese Verzweiflungssyndrome in deutlich geringerer Form. Und natürlich ist es auch so, wir sind einfach nicht mehr in der Zeit, wo man sich wirklich ergeben mit 100 Leuten in einen Hörsaal setzt und einem schnarchlangsamen Professor oder schnarchöden Professor lauscht. Na, Pferd ist ein Steppenkerl. Ja, das ist nichts, was in unsere heutige Zeit noch passt. Das heißt, wir müssen da durchaus schon mal drüber nachdenken, wie können wir denn die Leute für Wissenschaft begeistern, wenn wir Wissenschaft vermitteln wollen. Ja, und da gibt es ganz tolle Dinge und da bin ich mir total fasziniert, von Menschen, die wirklich, wirklich richtig gute Dozenten sind, mit was für einem Feuer die Dinge erklären und wie sie gut sie Dinge erklären können, die wahnsinnig komplex sind. Und das ist natürlich etwas, wo auch, egal ob das jetzt ein Profi im Reitbereich ist oder jemand wie ich, oder in der Beratung einfach Wert gelegt werden muss. Das heißt, wenn wir wirklich tiefgreifend was vermitteln wollen, ist es einerseits die Frage, ist das Gehirn aufnahmefähig? Und zweitens, wie kriege ich es hin, dass sie nicht nach 10 Minuten einpennen?
Ja.
Übrigens, ja, wenn man das üben will, muss man das machen. Wenn man das üben will, dann macht man das mit einer Gruppe 16-Jähriger. Da sagt man die Wahrheit.
Ja.
Das heißt, mit Schulklassen. Da sieht man die Wahrheit, ob die eigenen Systeme funktionieren. Also mit vollpubertierenden Jugendlichen.
Ja.
Und da kann man dann sehen, weil die sind keine Kinder mehr und das sind noch keine vollen Erwachsenen. Die sind irgendwas in der Mitte und haben sehr viel mit sich selbst zu tun. Und da kann man tatsächlich mal gucken, funktioniert, jetzt nicht unbedingt vom Inhalt, weil das interessiert eine Gruppe 16-Jähriger manchmal nicht, was man so macht. Aber egal, aus was, welchem Gewerk man kommt, funktioniert das mit dieser Altersklasse gut.
Spannend, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Und
das ist
dann funktioniert das auch mit Älteren normalerweise.
Ja. Und Thema, voll off topic, ne? Aber wenn wir gerade uns angucken, so Schüler, 16-Jährige sind ja in der Regel noch Schüler. Was glaubst du denn, wie jetzt das Schulsystem, Gott, das geht jetzt wirklich ganz weit weg, aber die Art und Weise, wie auch in Schulen Wissen vermittelt wird, weiß ich nicht, wie du so dazu stehst. Ich bin der Meinung, dass das auch ein Relikt ist, was dringend aufgearbeitet gehört. Nur haben ja viele auch vergessen zu hinterfragen. Viele junge Leute kommen ja aus der Schule und haben abtrainiert bekommen zu hinterfragen. Ich höre auch immer wieder von meinen Coaches, dass sie einfach lange in dem vorgegebenen Weg mitgegangen sind. Und natürlich durch die Prägung in der Schule und im jungen Erwachsenenalter gar nicht mehr so diese Neugierde beziehungsweise dieses wirklich kritische Hinterfragen haben. Und wenn die jetzt natürlich auf diese Masse an Input online vor allen Dingen treffen, dass die das nicht rausfiltern können, überrascht mich überhaupt nicht. Was sind da so deine Gedanken?
Also was vielen Schulen abgeht, ist eben, dass die Kinder nicht lernen, kritisch zu evaluieren. Das muss jetzt wieder kommen, gerade im Umgang mit den sozialen Netzwerken, dass die Kinder kritisch werden müssen. Gerade in hinsichtlich Fake News, auch im hinsichtlich mit dem Umgang miteinander und so weiter und so fort. Aber es steht und fällt mit zwei Dingen. Einerseits mit dem Lehrpersonal bzw. der Schulleitung und der Ausrichtung, weil ich kenne ganz fantastische Lehrer, die unfassbar guten Job machen. Und da kommen Kinder, also die produzieren, das hört sich so brutal an, die produzieren Kinder, die sind unfassbar gut.
Ja.
Und es gibt die anderen.
Ja.
Ja, die noch wie vor 50 Jahren da, wie auch immer. Ich selber bin ja tatsächlich jetzt hab mich sehr schwer getan in der Schule tatsächlich. Meine Schulzeit war nicht schön, gerade die letzten Jahre nicht. Und muss ehrlich sagen, das war eine Schulform und auch eine Form des Lehrens, die A, mir nicht gut getan hat und rundherum eben auch nicht drauf geachtet wurde. Wie sind die Kinder miteinander umgegangen? Da gab es keine Regulation und so weiter. Ne? Dann wiederum kenne ich moderne Schulformen, die total en vogue sind, wo die Kinder sich ja ach so toll entwickeln können. Und was ich da gesehen habe, und das steht und fällt natürlich auch wieder mit der Schulleitung und wieder mit den Lehrkräften, nicht alles, was super hypermodern ist, ist auch gut. Und ich habe einen Haufen Narzissten gesehen, die extrem selbstfokussiert waren, die zum Team gar nicht fähig waren. Ja. Ne? Und deswegen ist das, muss man das, glaube ich, mal von Schule zu Schule wirklich genau beobachten, was da denn tatsächlich passiert. Ne? Mhm. Ich habe vor ein paar Jahren eine waldpädagogische Ausbildung gemacht beim Land, bin also tatsächlich ein staatlich geprüfter Waldpädagoge, noch nebenbei, weil ich musste mal was ohne Pferdeleute machen und mal was über Kinder lernen. Und das war mega spannend und da konnte ich das tatsächlich sehen, weil wir hatten also mit Kindern und Kindergruppen oder Jugendgruppen auch zu tun von ganz unterschiedlichen, mit ganz unterschiedlichem Background, mit ganz unterschiedlichen Migrationsquoten, mit sehr unterschiedlichen sozialen Background dahinter, und ein ganz großer Faktor, der immer wieder vergessen wird, ist das Elternhaus. Dass also auch heute von Schulen einfach erwartet wird, dass sie Erziehungsmaßnahmen ergreifen oder beziehungsweise Kinder erziehen, was eigentlich Aufgabe der Eltern wäre. Und dass ganz viel abgewendet wird, dass die Kinder nicht konfliktfähig sind, wenn die in die Schule gehen, dass die generell keine Konflikte austragen können, ohne sich gegenseitig zu hauen. Oder dass sie auch generell gar nicht kommunikationsfähig sind. Das liegt nicht an der Muttersprache, sondern dass sie gar nicht verbalisieren können, was sie wollen, was sie nicht wollen. Das fand ich auch sicherlich ein Learning aus dieser Zeit. Und das zieht sich natürlich ins Erwachsenenalter, ins Erwachsenenalter mit durch. Ne? Und ist dann auch etwas, was wir sehen. Und wenn auch Kinder einfach nicht stark gemacht werden, wenn kein Selbstbewusstsein da ist, und zum Selbstbewusstsein entwickeln gehört auch Scheitern. Kinder heute dürfen nicht mehr scheitern. Ja, die müssen immer erfolgreich sein. Ja, und die müssen immer, die dürfen nicht mal verlieren. Ja, Kinder müssen lernen zu verlieren. Kinder müssen auch lernen, dass es halt einfach auch mal hässliche Zeiten gibt. Und zwar nicht unbedingt aus dem Elternhaus, sondern eben auch drumherum. Und wenn da natürlich keine Vorbereitung ist auf oder keine Resilienzfähigkeit mehr stattfindet oder Resilienzfähigkeit geschult wird, ist das irre schwierig. Ne? Und dann haben wir Kinder, die heute alles sein dürfen, alles sein können und sie werden auch motiviert. Ja. Du kannst alles sein, was du willst, aber es gibt keinen Rahmen mehr.
Und dann können sie sich nicht und entscheiden, sie sollen haben sich das auch. Paradox of Choice und wissen gar nicht, wer sie sind und wie viele.
Genau, wer sie sind und wie viele, und dann in dem Moment, wo halt die heile Welt irgendwie ins Wanken kommt, weil es zu Hause auch vielleicht nicht mehr schön ist, weil es in der Schule nicht schön ist, weil da halt irgendjemand ist, der garstig ist und sie das überhaupt nicht verarbeiten können, sich da auch nicht wehren können oder sich das nicht wegarbeiten können mit einer Gruppe, wenn auch dann da auch vielleicht in der Schule ein blöder Lehrkörper ist oder eben auch zu Hause die Familie einfach nicht schön ist. Was wird das Ergebnis sein? Ja, das Ergebnis wird nicht gut sein. Ne?
Ja.
Und das ist sicherlich auch was wir langfristig in der Pferdewelt zu sehen kriegen. Ja?
Ist jetzt vielleicht ein etwas uneleganter Übergang, aber Kinder, die nicht wissen, wohin mit sich und dann nur noch um sich hauen, das sehen wir ja durchaus auch an Erwachsenen und gerade dieses Jahr irgendwie immer mehr ans Licht kommend, dass wir Skandale in der Pferdewelt haben. Das war jetzt ein sehr häufiger, abrupter Übergang, aber das
ist ein sehr schöner Übergang.
Das kam mir gerade so in den Sinn, als du sagst, Kinder wissen nicht mehr, sich zu helfen und hauen dann um sich. Und das sind ja nur gerade die Bilder, die irgendwie gestern, heute, vorgestern, in dem Beispiel von Großbritannien, ja.
Charlotte Dujardin.
Und da hatten wir aber auch andere Beispiele, ne? Also
Natürlich. Da ist sie ja nicht in guter Gesellschaft.
Ganz ab von der Kindererziehung hin zum Umgang mit Pferden im Profisport und gerne auch abseits. Ich bin mir sicher, du hast da eine starke Meinung.
Ja, es ist natürlich jetzt wieder eine Unzeit, wenige Tage oder einen Tag vor Beginn der Olympischen Spiele. Es ist ein furchtbar, furchtbares Video, was ich gesehen habe. Was wir da gesehen haben, war eine minderjährige Reiterin auf einem sehr großen Sportpferd und eine weltweit bekannte professionelle Trainerin, die, ich weiß nicht, ob sie sich selbst verloren hat, ob das Methode hatte, das kann keiner von uns wirklich beurteilen. Schlussendlich ist es aber ein Bild, was wir natürlich sehen von einem Menschen, der sich nicht im Griff hatte in der Situation. Und das sehen wir tatsächlich ja nun mal, und das hat jetzt auch nichts mit Whataboutism zu tun, sondern das sehen wir in allen Reitsparten schon mal. Und ich halte mich normalerweise sehr zurück mit dem Kommentar über solche Bilder. Und es, wie gesagt, es hat sie in der Vergangenheit von vielen Reitern schon gegeben. Und sowas taucht natürlich immer auf. Und da kann sich niemand von uns freisprechen, dass wenn Unsicherheit herrscht oder wenn auch Unverständnis da ist oder ein schlechter Tag, dass man vielleicht auch mal ein bisschen grober mit dem Pferd umgeht, als man das eigentlich sollte. Und man weiß das doch. Das kann mir doch keiner erzählen, dass er das an sich in der Tiefe seines Herzens normalerweise nicht weiß. Mhm. Das hat ja auch was mit Tierliebe zu tun oder generell mit der Liebe aller Kreaturen, also inklusive der Menschen. Und in all den Jahren, die ich jetzt diesen Job mache, habe ich solche Bilder immer gesehen, in allen Jahren, in allen Sparten der Reiterei. Mhm. Und ich finde es sehr, sehr kurz gesprungen, jetzt immer nur auf den Topsport zu zeigen und zu sagen, ja, der Pferdesport, das ist alles Tierquälerei, das ist so nicht richtig. Der Pferdesport ist auch nicht generell, also generell die Thematik Reiten mit dem Pferd, das ist nicht alles Quälerei. Aber es gibt immer die Situation, dass wenn jemand selber gerade mental, emotional, wissenstechnisch schwach ist, dass es solche Bilder geben kann und geben wird. Und und da macht es keinen Unterschied, ob das Lucy Luzerne ist mit dem Offenstall hinterm Haus, die Nerven verliert und ein Pferd misshandelt, ob das Michael Müller ist, 18 Jahre und Springreiter. Entschuldigung, alle Michael Müllers, das war nur ein Beispiel. Ich kenne keinen einzigen Springreiter namens mit dem Namen. Just saying, muss man da heutzutage dabei sagen. Ne? Nein, es zieht sich einfach komplett durch. Und tatsächlich hilft es nicht, und da bin ich ganz ehrlich, es hilft einfach nicht, wenn wir jetzt alle furchtbar empört sind.
Ja, eine Überraschung.
Ich fand das Video,
Überraschung, genau. Welt passiert.
Ja, und diese Empörung, die sagen, oh, schlechter Mensch und man sollte die überhaupt und ach, ich hab's alles gelesen auf Social Media und ne, man sollte sie selber verprügeln und man sollte dies und jenes und Hexenjagd, tralala. Und natürlich ist das schwer zu ertragen, was wir da gesehen haben. Ich finde sowas immer schwer zu ertragen. Aber wie gehen wir damit um? Das einzige Sinnvolle ist es einfach nicht mehr zu machen. Ja, und jeder einzelne von uns hat sicherlich schon mal eine Situation gehabt, auf die er nicht stolz ist mit seinem Pferd. Und auf die er auch rückblickend sich nicht gerne erinnert. Und das kann mir keiner erzählen, dass wir alle die absoluten Heiligen sind, die noch nie einen Fehler mit dem Pferd gemacht haben, noch nie zu fest am Zügel gezogen, noch nie wirklich mal in die Rippen geboxt, noch nie mal mit der Gerte draufgehauen. Ja, in einer Situation, wo es uns einfach nicht gut ging, wo wir nicht weiter wussten, wo wir Angst hatten, wo wir frustriert waren, wo wir ein Ziel erreichen wollten und deprimiert waren, dass wir es nicht erreicht haben, also haben wir den Frust irgendwo anders ausgelassen. Das heißt ja nicht automatisch, dass unser Pferd ein Spornloch hat, ja, dass unser Pferd offene Maulwinkel hatte oder dass unser Pferd Striemen hatte. Ja, das fängt ja viel kleiner an. Und natürlich haben wir ein großes Tier, was durchaus auch mal eine Grenze braucht. Ne? Weil ansonsten wird es gefährlich. Aber es ist immer die Frage, wie oft und in welcher Situation, wie emotional war das? Wie kommen wir aus der Nummer raus, indem wir niemals aufhören zu lernen? Wir dürfen Fehler machen, wir müssen uns auch die Fehler mal zugestehen. Ja, vielleicht muss man nicht 24 Mal mit der Gerte in einer Minute auf ein Pferd hauen. Ja? Aber durchaus die Fehler mal zugestehen, sich zu besinnen, mal demütig zu sein, zu sagen, okay, was kann ich nächstes Mal besser machen? Wo kann ich was lernen? Und da sind wir wieder beim Lernen. Wo kann ich was lernen, dass es mir hilft? Ja, wo kann ich einfach auch mal Ruhe drin finden? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es besonders viele Leute auf dieser Welt gibt, die, nachdem sie so einen Stunt gebracht haben, wie wir den da gesehen haben, oder bei uns zu Hause in der heimischen Reithalle, die mit einem guten Gefühl im Auto nach Hause fahren. Sondern ganz ehrlich, die meisten, die so einen Stunt gebracht haben, die fühlen sich doch grottenschlecht. Und das ist auch gut so. Die müssen sich schlecht fühlen. Ja, das hat was mit Ethik zu tun. Aber tatsächlich sollten wir, jeder von uns, natürlich solche Dinge, wenn wir sie sehen, verbalisieren. Dafür brauchen wir die Möglichkeit, das anzusprechen und nicht wie eine hysterische darum zu kreischen, weil das hilft keinem, sondern das sachlich und sehr, sehr direkt anzusprechen. Und dann aber auch vor der eigenen Haustür zu kehren und zu sagen, ich muss natürlich auch selber abliefern und es selber besser machen können, zu einem gewissen Punkt. Nicht jeder von uns muss höchste Klasse reiten, nicht jeder von uns muss Vielseitigkeit 4 Sterne gehen können. Das ist nicht Sinn, das ist nicht das, was ich meine. Das sind tatsächlich nur noch Fertigkeiten. Aber die Fähigkeiten zu haben, das zu vermeiden, das brauchen wir alle. Und dadurch, dass ich so viel gesehen habe in all den Jahren, in allen Sparten der Reiterei, ich habe Kunden, die sind Olympioniken. Ich habe Kunden, die haben 2 Shetland-Ponys hinterm Haus und sie sind alle gleich. Sie kochen alle mit dem gleichen Wasser. Ja. Sie machen alle die gleichen Fehler. Ich sehe unfassbar hässliche Bilder und ich sehe auch unfassbar schöne. Die gute Nachricht ist, trotz all der Aufregung und Empörung jetzt gerade wieder, die Schönen überwiegen. Wir müssen halt anfangen, sie zu zeigen.
Und das ist der Punkt, wo ich dann wieder denke, naja, ne, leider funktioniert eben Social Media an vielen und auch Journalismus ja mittlerweile an vielen Enden so, dass das, was eben besonders buhu, böse und aufsehenerregend ist, natürlich am meisten Aufmerksamkeit bekommt, über Überraschung. Und wir natürlich dann auch ein Bild der Reiterei in der Öffentlichkeit, in der nicht reitenden, nicht pferdebegeisterten Öffentlichkeit haben, was ja durchaus Probleme, ne? Thema Social Licensing, was immer wieder hochgebracht wird, ne? Wie sehr wird das noch geduldet und müssen irgendwann alle Freizeitreiter auch darunter leiden, dass die bösen Turnierreiter da ganz schlechte Sachen gemacht haben. Ich sage das mit ganz viel Ironie, wer die jetzt nicht raushört, ja, weil genau das, was du sagst, ich habe das bei meiner Aachen-Schwurbelei ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen, da habe ich mal wirklich ohne viel Vorbereitung meine Gedanken von links nach rechts zu Aachen geteilt und die, um Gottes Willen, also haben keinen Lösungsanspruch und haben nicht den Anspruch, vollständig und korrekt zu sein. Ich habe einfach mal laut gedacht. Und genau das, was du sagst, wir haben eben die Sportreiter, die du als Kunden hast, genauso wie die privaten Selbstversorger, die ihre Pferde hinterm Stall haben. Wir haben Freizeitreiter, wir haben Turnierreiter, wir haben eine ganz breite Masse an Menschen, die sich entschieden haben, irgendwie mit Pferden zu interagieren. Und das auch abseits des Whataboutism, wir haben ja überall, ich sage jetzt mal Scheiße, also wir sehen überall Schlechtes und wir sehen überall Gutes. Nur, wie kriegen wir es hin, Punkt 1, mehr Gutes rauszukehren? Ich bin übrigens auch ganz furchtbar, wenn halt mit Schreckensbildern auf Social Media Reichweite generiert wird und mit der Angst der Leute und mit der Wut der Leute. Wie schaffen wir es, mehr auf Positives die Aufmerksamkeit zu lenken? Wie schaffen wir es, dass das Positive normal wird? Und dass auch nachhaltig diese Entwicklung weitergeht zu mehr Tierwohl.
Ich glaube, wir müssen erstmal ein Normal finden, denn das Problem des Social Media ist ja, dass wir eine Scheinwelt sehen. Ja, das ist ja eine Scheinwelt. Und die wird natürlich produziert von Influencern, von Creatern und so weiter. Und natürlich ist das verständlich, dass das passiert. Aber ich finde es immer gut, wenn ich Creator und auch Influencer sehe, die Normales zeigen. Mhm. Und ansonsten sehen wir einfach unglaublich übersteigerte Hochglanzdinger, die einfach mit normal nichts mehr zu tun haben. Und da kommt es natürlich auch ein ganz großer Teil der Frustration dann her. Weil normal jemand, der halt nicht perfekt aussieht, nicht perfekte Figur hat, nicht perfektes Outfit, ein nicht perfektes Pferd, nicht perfekt reiten kann, der fühlt sich ja direkt im Endeffekt minderwertiger. Und aus dieser Minderwertigkeit entsteht Unsicherheit und dann auch Frustration etc. Und das ist natürlich auf der einen Seite sind das die Kreatoren dieser ganzen, ich sag mal, einer Scheinwelt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das Volk, was dem natürlich folgt, was das für normal empfindet und was sich eben erstaunlich schnell dazu benutzen lässt auch, also wirklich instrumentalisieren lässt, empört zu sein. Mhm. Ja, und dann ist der Rat der Empörten einfach empört. Und das ist eine ganz selbstgefällige Situation natürlich, wenn ich am PC sitze, so als Schreibtischtäter und empört bin. Aber selber natürlich den Hintern nicht hochkriege, um A, was an mir zu tun, ja, weil diese Empörung heißt ja auch, dass jemand sich selbst nicht im Griff hat, wenn ich jetzt, ich habe jetzt gerade in diesem Fall jetzt, habe ich Drohung gelesen auf Social Media, ja, dass diese Reiterin jetzt oder diese ehemalige Olympionikin jetzt bedroht wird, also wirklich massiv bedroht wird, wo ich denke, ja, aber jemand, der sowas schreibt, der hat sich doch auch nicht im Griff, du bist doch keinen Deut besser.
Nee, absolut, gehe ich total mit.
Das heißt, das Zeigen von normal muss normal werden, dass wir auch ein Normal zeigen, dass wir Unzulänglichkeiten auch zulassen, ohne sie jetzt groß auf den Sockel zu heben. Ja, wir müssen ja jetzt auch nichts Schlechtes auf einen Sockel heben und sagen, das ist so toll, du bist zwar nicht gut und das sieht auch nicht schön aus, aber das ist so toll. Und es würde ja einfach eine geringe Wertschätzung reichen, zu sagen, oh, das hast du schön gemacht.
Ja? Da würde ich auch gerne einmal ganz kurz einhaken, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich finde, wir sehen zwei Extreme. Wir sehen einmal diese hochglanzpolierte Scheinwelt, wie du sie nennst. Und wir sehen auf der anderen Seite diese Schreckensnachrichten, die sich besonders die schlechtesten Beispiele rauspicken und damit die Empörung für sich nutzen. Also absolut richtig. Mhm. Nur das dazwischen ist ja genau der Bereich, der gerne eben auch instrumentalisiert wird. um zu sagen, ja, ich bin genau das Gegenteil von dieser Scheinwelt. Und ich bin jetzt ganz selbstgefällig, ja, weil ich bin nicht so eine böse Glitzer-Mandy. Ne?
Genau.
Aber warum denn wieder jemand anders schlecht reden? Das ist aber kein Deut
besser, ne?
Genau. Also ja, ja, warum, genau, denn, warum muss denn ja mein Wert, mein Selbstwert und der Wert meiner Arbeit mit meinem Pferd muss doch nicht davon abhängig sein, dass ich andere Leute schlecht rede und dass ich sage, ja, also was ich mache, statt zu sagen, hey, ich mache das ja alles nicht perfekt, das gibt es nicht, ja, und wir lernen ja noch, wird ja dann oftmals ja das Narrativ gewählt. Ja, so ist das aber viel, ja, viel besser als bei den bösen XY.
Ja, ja, sicherlich. Und das ist natürlich auch, es ist ja nichts Besseres als jemand, der empört ist. Das macht ja keinen Unterschied. Grundsätzlich glaube ich allerdings, dass wir einen Weg daraus finden können, auch Dinge einfach mal, ja, mal zu feiern. Und ich finde das immer ganz spannend, wenn man in Reithallen geht oder wenn ich auch auf Anlagen bin und Beratung mache. Ich gucke in die Reithalle und da reitet jemand an mir vorbei und ich finde das ganz schön. Und ich sehe denjenigen hinter in der Stallgasse, auch wenn er mich nicht kennt, dann kann ich dem auch durchaus sagen, das sah sehr schön aus, was ihr zwei da gemacht habt. Mhm. Und die Leute, die gucken einen so verwundert an, die sind total schockiert. Und dann denke ich mir, was geht falsch in dieser Welt, dass ich jemandem nicht sagen kann, auch wenn ich den nicht kenne, das sah sehr schön aus, was ihr da gemacht habt. Mhm. Ja, das heißt, ich habe neulich in einem Social Media Post von mir die Frage gestellt, wie ist denn euer Stallklima? Habt ihr einen Stall voller Cruellas oder einen Stall voller Cheerleader? Mhm. Und ich glaube, dass es, wenn man tatsächlich auch zu Hause in seinem eigenen Umfeld damit anfängt, Dinge, die wirklich gut laufen, auch mal zu verbalisieren, da sind wir wieder bei der Frage, kann man das? Hat man das gelernt, Dinge mal auszusprechen? Das finde ich sehr schön, was du da machst. Ja, allein dieser Satz, oder du siehst heute sehr schön aus, du leuchtest ja. Oder das sah total lustig aus, was ihr zwei gemacht habt. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, es sah so witzig aus. Das hat mich echt erfreut. Ne? Mhm. Dass solche Dinge natürlich in dem Moment, wo wir das verbalisieren, wo wir das einfach auch mal, also den Fokus vom Empörtsein wegnehmen und sagen, was hat mir denn gefallen? Mhm. Ja, einfach auch mal was Nettes zu sagen, hat einen viel, viel größeren Impact. Als
und ich denke gerade an mein Kind, ja, weil die, die ist sehr süß, die wird 7, ja, und sie ist, die hat noch so schöne, ihr fehlt noch der Filter. Also sie sagt noch ganz viele solche Sachen. Ach Mensch, Mama, du hast aber schöne Haare heute. Dabei habe ich einfach nur ganz komisch auf meinem Zopf geschlafen und die sehen irgendwie ein bisschen zerzaust aus und sie fand es schön und dann sagt sie das. Aber da kann man so viel von lernen. Was wir aber zum Beispiel auch als Thema zu Hause haben, sind die goldenen Regeln. Dass wir ihr immer wieder sagen, wenn du das nicht möchtest, ne, dann mach es doch bitte auch mit niemand anderem. Und andersrum, wenn du dir wünschst, so behandelt zu werden, hey, dann solltest du das eben auch tun. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die uns in der Pferdewelt verloren gegangen ist. Wie möchte ich denn angesprochen werden, wenn ich mein Pferd gerade longiere und ich vielleicht dabei nicht sehe, dass das hinten tickt? Wie möchte ich das denn gesagt werden? Möchte ich, dass da einer am Rand steht und sagt, sag mal, dein Pferd ist aber lahm, das ist ja wohl nicht dein Ernst, dass du jetzt hier, ja? Oder möchte ich, dass jemand mich da wohlwollend drauf anspricht und sagt, sag mal, soll ich mal kurz übernehmen, magst du mal gucken? Ich glaube, irgendwie ist das nicht ganz sauber. Mhm. Um mal ein Beispiel zu nennen. Ja. Hast du vielleicht noch weitere dazu?
Ja, genau. Nee, also ich finde, wenn wir alle damit beginnen würden, eher Cheerleader zu sein und das eben auch, schöne Dinge wirklich nicht einfach so wegzuatmen, so, war ganz nett, sondern das da auch wirklich mal einen Fokus drauf zu legen, dann würden wir auch deutlich mehr schönere Dinge sehen. Und dann, wenn jemand halt auch es funktioniert ja wie ein Belohnungssystem, wenn man was Nettes gesagt kriegt, fühlt man sich gut. Ja, und man nimmt sich auch selber völlig anders wahr. Das ist, wir sehen das ja auch immer wieder in so Sozialexperimenten, wenn Leute über die Straße laufen und einfach mal Komplimente verteilen, wie schön das ist. Und es gibt einen ganz lustigen Social Media Kanal, das ist ein Greeter. Also der wird professionell eingekauft und der begrüßt Menschen und macht ihnen Komplimente. Der ist großartig, ja, und das ist so nett, wie er das macht, und was er damit für Reaktionen erzeugt. Das finde ich immer ganz, ganz herzerwärmend und zweitens auch sehr, sehr gewinnbringend, weil derjenige, der jetzt wirklich auch einfach etwas Positives bekommen hat, ja, der ist sehr, sehr selbst oder selbst wahrnehmend in dem Moment. Ja, der nimmt sich selber ganz völlig anders wahr in der Situation. Und natürlich, wenn wir ein solches Umfeld auch in unserem Stallumfeld geschaffen haben, wo der allgemeine Tenor so ist, wertschätzend und wohlwollend, ist auch eine Größekritik viel, viel einfacher anzubringen. Und wir stellen uns vor, wir haben ein Umfeld des Wohlwollens eigentlich, wo jeder dem anderen auch wirklich geneigt ist und man sich auch weiterentwickeln kann zusammen. Und wenn dann da irgendjemand dazwischen mal querschießt und was Schlimmes tut mit seinem Pferd, hat man ganz andere Möglichkeiten, da einzuwirken.
Ja.
Weil dann fragt man sich auch, okay, was geht bei dem jetzt gerade schief, mental, dass der sich so verliert, dass er so die Kontrolle verliert.
Was ist die Grundeinstellung, die ich jemandem gegenüber habe? Also gehe ich grundsätzlich davon aus, Menschen sind dumm, faul und können nichts? Oder gehe ich grundsätzlich davon aus, dass jemand gerade sein Bestes tut und dass jemand motiviert, die bestmögliche Lösung versucht gerade zu finden? Da sind wir jetzt ein bisschen in den Motivationstheorien, XY-Modell. Aber was ist die Grundeinstellung, mit der ich durchs Leben und auch durch die Pferdewelt gehen möchte? Ja. Und gehe ich davon aus, dass mein Gegenüber gerade nach bestem Wissen und Gewissen versucht, da Gutes zu tun? Oder sage ich von vornherein, die sind alle doof und können nichts. Leider oft genug gehört, auch aus dem Munde von Pferdeprofis, die so über ihre Kunden reden. Ja, und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Kunden da auf keinen grünen Zweig kommen, weil hey, es wird dir gar nicht zugetraut.
Ja. Ja. Und auch deprimiert auf abbrechen.
Ja.
Ne, und sich nicht weiterentwickeln wollen. Weil das, wenn das die Erfahrung ist des Entwickeln Wollens, das ist also eine negative Erfahrung im Entwickeln Wollen. Ein, zwei kann jeder Mensch normalerweise gut wegstecken, aber wenn das dauerhaft so ist und wir immer wieder auf so Leute treffen, dann hat auch keiner mehr Bock, sich weiterzubilden.
Ja. Das nächste Ding ist ja dann nicht nur der Wille des Weiterbildens, sondern auch die Möglichkeiten, unter anderem die finanziellen Möglichkeiten. Ein Thema, was wir gerade immer wieder intern haben bei uns und auch ich mit verschiedenen Kunden, ist die Entwicklung der Pferdewelt im Hinblick auf Wirtschaft. Ja? Also wie entwickelt sich die Wirtschaft generell, das Einkommen im Verhältnis zu den Lebenskosten, wie viel Geld haben die Leute noch, um sie in ihre Pferde zu stecken? Eine Sache, da bin ich richtig gespannt, was du sagst. Eine Sache, die ich prophezeie oder die ich zumindest vermute, ist, dass der Trend weiterhin zum oder immer mehr zum Pferdesharing geht und dazu, dass das Modell der Reitbeteiligung und des Pferdeteilens mehr genutzt wird und salonfähiger wird, weil einfach mehr Menschen es besser schaffen, ein Pferd Punkt 1 auszulasten, Punkt 2 zu finanzieren und Punkt 3 auch die Verantwortung dafür zu schultern. Ist das total abstrus oder siehst du das auch?
Nein, das wird so kommen. Also wir sehen ja in der Pferdebranche generell einen rückläufigen Trend. Ich schätze, dass es eine deutlich geringere Menge an Pferden in 10 Jahren geben wird.
Ja.
Das hat verschiedene Gründe. Das ist sicherlich die politische Instabilität weltweit, die wirtschaftliche Instabilität. Wir leben natürlich in einem unfassbar reichen Land, wo eine Branche sehr lange ihre Preise nicht wirklich der Realität angepasst hat. Jetzt müssen sie es anpassen, sei es eine GOT oder sei es generell eine Preissteigerung überall. Das heißt, Pferdehaltung ist einfach bedeutend teurer geworden. Das macht es für ein gesamtes Segment, also wir haben ein ganz großes Segment an Reitern, die sich das Pferd an sich nicht mehr leisten können. Das sehen wir ganz deutlich auch an der Anzahl an Pferden, die jetzt verkauft werden, die quasi in Anführungszeichen weg müssen, weil die Leute sie einfach nicht mehr bezahlen können. Und das finde ich auch verständlich, bevor man sich da in finanzielle Desaster reinbringt. Das wird natürlich die Gesamtbranche betreffen. Das heißt, die Gesamtbranche wird kleiner und kleiner und trotzdem wird es weiter Reiter geben.
Ja.
Es wird ja nicht so, dass die Branche verschwindet. Sie schrumpft sich nur gesund. Also ich halte das für einen normalen Prozess übrigens. Ja. Das passiert in jeder Branche, so alle 15 bis 20 Jahre ungefähr. Vor circa 20, 22 Jahren hatten wir sowas schon mal. Und nichtsdestotrotz wird es natürlich weiter Reiter geben und das Modell der Reitbeteiligung oder des Pferdesharings wird größer und ich sehe da auch eine ganz, ganz großes oder eine ganz große Chance für Reitschulen. Ja, denen es jetzt nun wirklich 10 Jahre lang nicht wirklich gut ging, weil sich jeder einfach ein Pferd kaufen konnte.
Ja.
Das wird jetzt in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so einfach sein. Das heißt, alles in allem, nicht jetzt sofort, aber in einer Weile, ich sag mal in ein paar Jahren, das hat sehr viel mit der Weltpolitik zu tun, aber in ein paar Jahren werden wir sicherlich auch einen Anstieg generell der Nachfrage in Reitschulen sehen, in den guten.
Ja.
Wie das immer so ist.
Ja, absolut. Und das in der Hoffnung natürlich, dass es den Pferden zugutekommt, weil theoretisch müsste ja, wenn wir sagen, wir haben weniger Pferde, aber immer noch genug Menschen, die reiten können wollen, ja. Klar, ein Teil wird auch sagen, ich bin raus, das ist nicht mehr mein Hobby, ich gehe golfen oder ich gehe Fahrrad fahren oder ich gehe keine Ahnung, ja. Aber für die, die es weiterhin als ihre absolute Leidenschaft empfinden und das weitermachen wollen, würde das ja rein rechnerisch bedeuten, dass wenn mehr Leute sich ein Pferd teilen, ja wie gesagt auch mehr Geld da wäre. Ja? Was hat denn das generell für die Pferdeprofis zur Folge?
Na gut, wenn, sagen wir so, wir haben eine geringe Menge an Leuten, die nicht mehr reiten. Also ich glaube nicht, dass wir so viel weniger Reiter haben werden. Aber halt die Pferdeanzahl wird geringer und damit verteilt sich die Finanzlast auf mehr. Ne? Aber dass sich quasi fast jeder ein Pferd leisten kann, das wird halt einfach nicht mehr passieren.
Nur die, was heißt das für die Profis? Also heißt das für die Profis, dass sie trotz, dass sie dann wieder mehr Nachfrage nach Reitstunden und nach therapeutischen Dienstleistungen haben? Oder heißt das, dass sich das weiter differenziert?
Das wird natürlich ein bisschen abnehmen, ne? Weil weniger Pferde heißt auch automatisch weniger Nachfrage nach solchen Dingen. Aber auch das wird ja nicht komplett aufhören. Das heißt, es wird auch da eine Marktbereinigung geben, nach relativ kurzer Zeit, weil das Billigsegment auch in diesem Bereich, gerade im Bereich Reitstunden und Therapie, haben wir ja ein ganz großes Billigsegment, immer noch leider. Und das wird komplett wegsterben. Schön, während die etablierten, guten, sinnvoll, betriebswirtschaftlich aufgestellten, die werden sich auch halten können.
Was uns zur Frage des Anfang bringt.
Ja.
Wie wird man einer von denen, die tatsächlich lange am Markt sind, einen Expertenstatus wie den deinen aufbauen und damit eben nicht in die Falle tappen, als 0815 Reitleger, sag ich mal, oder 0815 Dienstleister zu verschwinden, sondern sich da wirklich rauszustellen? Was würdest du da Pferdeprofis aktuell raten, um zu denen zu gehören, die eben am Markt bestehen und damit auch tatsächlich weiterhin erfolgreich sind oder eben erfolgreich werden?
Tja, also ich denke, dass diejenigen, die wirklich gut sind, sich normalerweise auch halten. Aber wirklich gut heißt eben nicht nur fachlich gut. Das heißt, wenn ich jetzt ein Physio oder Osteo bin, dann reicht es nicht alleine, im Physio- und Osteobereich richtig gut zu sein. Ich muss wissen, ich muss betriebswirtschaftlich denken können. Ich muss wissen, wie man eine Buchführung macht. Ich muss mich mit Marketing auseinandersetzen und das gehört einfach zur Selbstständigkeit mit dazu. Selbstständig beziehungsweise ein Profi ist nicht nur in diesem einen Gewerk ein Profi. Das kann ich mir erlauben, wenn ich irgendwo fest angestellt bin, dass ich nur das mache. Aber in dem Moment, wo man in die Selbstständigkeit geht, ist man im Endeffekt ein Unternehmer mit allen Rechten und Pflichten und das gehört dazu. Und entweder kann man das vorher oder man muss das lernen, bevor man sich selbstständig macht. Die meisten machen sich selbstständig, um dann festzustellen, oh Mist, ja, ich weiß gar nicht, wie das geht mit der Buchführung und ach, das kostet alles Geld. Und ja, was soll ich denn jetzt machen? Und Marketing, ja, ich hänge mal einen Flyer auf. Nee, so funktioniert das nicht. Also Flyer ist schon mal eine gute Idee, besser als kein Flyer. Aber ihr versteht, denke ich, worauf ich raus möchte. Ein Unternehmer ist ein Unternehmer, er unternimmt. Und um sich am Markt zu etablieren, muss man natürlich fachlich gut sein, richtig gut. Aber viele vergessen auch, dass gerade jetzt in diesem Bereich, auch Reitlehrer etc., jetzt mache ich so einen Trainerschein oder ich habe so eine Physio-Osteo, was auch immer, Ausbildung oder irgendwas anderes. Man beginnt, dann ist man ein Berufsanfänger. Das heißt, man beginnt in einem völlig neuen Gewerk, egal was man vorher gelernt hat, man hat ein neues Gewerk und dann muss man sich erstmal damit wirklich befassen. Das heißt, man hat ein paar Jahre vor sich, wo man schlicht und ergreifend ein Berufsanfänger ist. Man wird alle Fehler machen, die da kommen. Und das ist gut so. Und das wiederum heißt aber auch, dass gerade die Anfangsjahre einer Unternehmerschaft manchmal nicht so schön sind. Ja, die Leute glauben immer, und das wird auch heute immer so versprochen, wir sehen das auch in diesem Coaching-Bereich immer, dass dann immer sofort versprochen wird, man ist sofort der Star. Nee, man ist natürlich ein ganz kleines Licht.
Nein, du wirst
und fängt mit einem Kunden an.
Du bist sofort erfolgreich. Mach diese drei Sachen und du wirst sofort dein Einkommen verdreifachen. Denk dran, nur
wenn
du das hast, ist dann dein Problem des geringen Einkommens gegessen. Also, ne?
Ja, genau. Und das, ja, aber Selbstständigkeit ist ein Marathon. Und um wirklich langfristig etabliert zu sein, muss man einfach auch weiterschwimmen. Und das Wasser ist manchmal sehr, sehr kalt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mit Futterberatung angefangen habe, war ich völlig allein. Deswegen gibt's ja heute auch die Meisterklasse, wie wir die machen, weil ich völlig allein war. Da gab's nicht viele. Da gab's so 2, 3 Leute, die irgendwie Futterberatung machen. Die waren sich alle spinnefeind und von mir wollten die auch nichts wissen. Da gab es keinen Austausch. Da war niemand, mit dem man sich austauschen könnte oder so. Sowohl fachlich als auch menschlich mal. Und das fand ich, es war eine ganz, ganz harte Zeit, gerade am Anfang. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch schon wirklich, wirklich viele, viele Jahre her. Aber das ist halt etwas, das muss man, da muss man die Resilienz für mitbringen. Ansonsten wird das ganz, ganz schwierig. Ja. Generell braucht man als Unternehmer einfach eine sehr, sehr große Resilienzfähigkeit, sehr viel Humor, sehr viel Gelassenheit. Ansonsten reibt man sich auch an sich selber irgendwann auf. Angst ist kein guter Ratgeber, ist eine normale Emotion in der Selbstständigkeit, aber kein guter Ratgeber. Wenn man ein sehr ängstlicher oder introvertierter Mensch ist, ist sowas einfach auch nicht immer so die beste Wahl, die Selbstständigkeit.
Das muss man eben auch sagen. Aber es ist wirklich, auch völlig in Ordnung, wenn jemand, der vielleicht auch angefangen hat als Pferdeprofi schon, für sich feststellt, dass es das nicht ist. Es sind nicht alle Menschen für die Selbstständigkeit gemacht. Und nur weil man hobbymäßig mit Pferden gut kann und dass die private Leidenschaft ist, heißt das noch nicht, dass man das zu seiner Profession machen muss. Und das heißt noch lange nicht, dass man da so tief eintauchen muss. Ich weiß nicht, habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, die Geschichte, wie wir damals mit dem Pferdefutterladen gestartet sind. Das war ja auch mehr Holter die Holter aus Versehen. Und wir wollten Mai Müsli für Pferde machen. Ne? Dass wir dann aber aus Versehen und ungeplant in diese Fütterungsberatung reingeschlittert sind. Weil alle, die dann Pferdefutter kaufen wollten, die hatten ja keinen Plan. Wir dachten, die kommen mit einem Rezept zu uns. Das ist vom Tierarzt oder von sonst wem haben und dann machen wir denen das Futter und fertig. Und auf einmal hatten wir mehr Beratung als alles andere. Und ich sag dir, bis heute, ganz ehrlich, das war, also für mich, ich habe das eine Zeit lang gemacht und ich habe mich da auch wirklich, ne, also den Meier Köhn, den habe ich unter dem Kissen gehabt und habe da wirklich nach bestem Wissen und Gewissen versucht und habe aber für mich auch gesagt, ganz ehrlich, ich habe da gar keine Nerven, mich da so tief reinzuarbeiten, dass ich vertreten kann, auf dem Niveau das zu machen. Mein Problem war in dem Fall nicht unbedingt der betriebswirtschaftliche Teil, im Gegenteil. Meine Entscheidung war aber, ich möchte mich für dieses Thema nicht so weit aus dem Fenster lehnen, sondern ich gehe dahin, was mich wirklich begeistert und wo ich meine Expertise und meine wissenschaftliche Ausbildung einbringen kann. Und das vergessen viele Pferdeprofis, dass wenn sie sich in einem Bereich selbstständig gemacht haben, dann feststellen, entweder die Selbstständigkeit liegt ihnen nicht oder auch das Thema liegt ihnen nicht. Leute, ihr dürft euch was anderes suchen. Ihr dürft euch woanders hin entwickeln und ihr dürft auch einen anderen Job machen. Ihr müsst nicht selbstständig sein. Ihr müsst nicht in der Nische bleiben, in der ihr gerade seid. Und ihr seid da nicht gefangen. Ja. Aber man darf eben auch mal hinterfragen und das dann auch mit sich selber mal auskaspern, dass das vielleicht nicht der Weg ist.
Ja. Ja, eben. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, auch wenn man merkt, okay, ich bin ja jetzt gestartet in die Selbstständigkeit, und aber es geht mir total schlecht damit und ich schlafe nicht mehr und überhaupt, dann ist es völlig in Ordnung, das auch wieder bleiben zu lassen. Ja, das ist so ein deutsches Ding übrigens, dass man hier nicht wieder hinschmeißen kann. Ganz ehrlich, das gibt es in kaum einem anderen Land. In den USA gehört das zum guten Ton, mindestens einmal im Leben gescheitert zu sein. Ja, das gehört dazu. Und finden die auch völlig unspektakulär. Die Deutschen sind da immer so, nein, und auf keinen Fall. Und man muss immer bedenken, als Unternehmer oder auch, ich meine, viele im Pferdebereich, das sind ja One-Man-Shows, das sind ja so Kleinselbstständige. Also ein Personen und eventuell haben sie noch einen Steuerberater. Und tatsächlich ist das, kann man sich da auch durchaus mal Gedanken machen, wenn es nicht so gut läuft oder wenn man halt auch einfach merkt, ich bin gar nicht mehr happy damit, will ich das in 10 Jahren noch genauso haben oder stelle ich jetzt die Weichen, dass ich auch wieder aussteigen kann. Ja. Das war was, das ist für mich nie ein Thema gewesen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich hat es bei mir Jahre gegeben, wo ich auch gehadert habe, wo ich dachte, so ein 9-to-5-Bürojob wäre jetzt auch leider geil. Ne? Also das natürlich.
Aber nein. Hadern ist eine Sache, aber grundsätzlich dagegen ist eine andere. Ne?
Dann zu machen. Dann schlussendlich war der Leidensdruck bei mir nie groß genug, dass ich dann wirklich wieder, dass ich dann wirklich gesagt habe, nee, das geht so nicht. Ne? Ja. Aber tatsächlich hört das, um nochmal auf die Grundfrage der Etablierung zurückzukommen, man muss das einfach wollen. Ne? Und man lernt auch nie aus als Unternehmer. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch ganz lange, oder was heißt doch einige Jahre, eine One-Man-Show. Und dann war ich plötzlich eine Two-Man-Show und jetzt sind wir im Moment eine 5,5-Man-Show. Mit einer, also wir sind 5 Festangestellte, inklusive mir, ich nehme mich da nicht mit aus, und eine Praktikantin. Und das sind plötzlich ein Haufen Leute. Und ich muss die Richtung vorgeben. Das ist, das sind auch Lerneffekte. Ich habe einen Haufen Verantwortung, weil die wollen nämlich auch alle ein Gehalt. Mhm. Und, ne, und die brauchen alle eine Krankenversicherung. Und das muss auch jeden Monat und so weiter. Das heißt, das ist bei mir ja auch gewachsen. Ne? Und ja. Ich erlaube mir natürlich auch Fehler, wie jeder Unternehmer sich Fehler erlauben muss. Und ich erlaube mir aber vor allem auch zu lernen. Mhm. Und wer weiß, ob das in 10 Jahren immer noch so ist. Oder wie das Geschäftsmodell in 10 Jahren aussehen wird. Also ich hoffe ja, dass ich in 10 Jahren an einem Pool liege und den ganzen Tag Prosecco trinke. Unwahrscheinlich. Aber
da
man kann ja mal
dich
träumen.
Ja nicht. Nein, da sehe ich dich aber auch aus verschiedenen
Gründen. Nein, ich auch nicht. Ich kann nicht arbeiten. Ich habe so viel Spaß an dem, was ich mache. Ja. Ich habe so viel Spaß mit den Menschen und mit den Pferden und mit den Menschen vor allem. Und ich kann mir das nicht vorstellen, nichts zu tun. Nein, aber Spaß beiseite. Was ich damit sagen möchte, ist, nichts in dieser Welt ist in Stein gemeißelt. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, was nicht heißt, dass es nicht Mühe und Fleiß und Schweiß und Tränen braucht. Mhm. Ja. Und das heißt, man muss sich doch schon selber bewegen. Das kommt nicht von alleine plötzlich. Ja. Und dazu gehört eben, dass es halt auch mal dreckig wird und es gehört dazu, dass es mal dunkle Tage gibt oder dunkle Monate und hässliche Situationen, das gehört einfach mit dazu. Und wichtig ist, dass man nie die Freude schlussendlich verliert, weil das ist der erste Punkt, wo man dann aufhören muss.
Ja, das nehme ich so als abschließendes Wort. Weil mit einer schöneren Energie können wir, glaube ich, nicht rausgehen. Ich glaube, ich würde noch ergänzen, dass es sich eben in vielen Fällen lohnt, die extra Meile zu gehen, dran zu bleiben, einen langen Atem zu haben, weil man dann nämlich irgendwann, je nachdem, welche Richtung man eingeschlagen hat, Pferdefütterungsexpertin oder Experte ist, weil man irgendwann Trainerin in einem besonderen Gebiet ist und sich da etabliert hat, weil man vielleicht eine besonders erfolgreiche und wunderbar glücklich machende Reitschule hat. Also es kann sich sehr wohl lohnen. Es sind nicht alle zum Scheitern verurteilt, nur es braucht eben mehr als Sonnenschein und diese 3 Maßnahmen, die dich auf jeden Fall zum Gewinn bringen. Das vielleicht noch als, als Ergänzung. Conny, ich danke dir für deine
Sidekick.
Als kleiner Sidekick. ich danke dir für deine Zeit und für die tolle Unterhaltung. Wir haben uns ja vorab schon unterhalten. Ich könnte das noch Stunden fortführen. Ich glaube, wir haben ganz viele verschiedene Themen gehabt in der Folge. Wir können das gerne regelmäßig fortführen. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr dürft gerne Nachrichten schreiben an mich und Conny zu dieser Podcast-Folge. Ich bekomme regelmäßig auch immer noch E-Mails zu unserer alten Folge, die wir mal gemacht haben und zu den Podcast-Folgen generell. Das freut mich immer sehr. Ich gebe das gerne auch weiter. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Wenn ihr wollt, dass wir das fortsetzen, auch her damit. Dann verhafte ich Conny für die nächste Podcast-Folge. Und ansonsten habt Spaß mit euren Pferden, sagst du, glaube ich, immer.
Genau.
Habt Spaß mit euren Pferden.
Das ist das Wichtigste.
Und genießt die Zeit. Frohes Schaffen.
Tschüss.